Ja, Jesus versorgt seine Gemeinde, er versorgt uns. Wir sehen das hier sehr anschaulich. Und auch das ist für mich nochmal wieder ein Ausdruck dessen, wie Gott seine Gemeinde versorgt, sogar mit Mitarbeitern. Was meine ich hier? Nun, es war eine gute Tradition, über viele, viele Jahre hat Iris Schlitter sich darum gekümmert, dass wir an Erntedank hier so eine schöne Illustration auch haben. Aber wie viele von euch wissen, ist Iris ja mit Andreas nun in Viersen, im Ehehaus Viersen gewechselt. Also sie ist nicht mehr hier und ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie kriegen wir das denn hin? Also ich sage mal ganz ehrlich, sowas kann ich gar nicht. Aber dann habe ich einen Tipp bekommen und die Waltraud Tuneus hier aus unserer Mitte, die habe ich dann gefragt und die hat sofort Ja gesagt und so versorgt Gott seine Gemeinde auch mit Mitarbeitern, wenn da Lücken entstehen, weil wir sagen, wir wollen den Niederrhein mit dem Evangelium erreichen, dann sorgt er sich auch darum und kümmert sich, dass er dann auch die Lücken füllt. Also die hat es bestimmt nicht alleine gemacht, schätze ich mal, aber du warst federführend. Dich habe ich angesprochen, du hast in die Hand genommen. Vielleicht kannst du ganz kurz aufstehen, auch wenn dir das jetzt unangenehm ist. Vielen Dank, Waltraud. Für deine Mühe und dass wir das heute hier so genießen können. Gesehen, es wurden schon etliche Fotos gemacht, weil das einfach so herrlich ist. Erntedank, ja. Wir starten in eine neue Predigtreihe und wir haben ja im August war's über die Hölle gepredigt. 4 Predigten über die Hölle. War uns ein Herzensanliegen als Älteste, aber gerade auch im Ältestenkreis kam der Gedanke auf, naja komm, da müssen wir aber nochmal jetzt ein Gleichgewicht bringen. Wir wollen mit dieser Predigtreihe über den Himmel predigen. Nun, bei den Höllenpredigten kam der Himmel natürlich auch vor, aber der Schwerpunkt, der Fokus war eben ja auf das, wovon Jesus gesprochen hat, wo Menschen landen, die ihn definitiv einfach gar nicht wollen. Und jetzt wollen wir in dieser Predigtreihe, wollen wir starten mit dem Himmel. Und ich muss sagen, es ist ein so spannendes, ein so herrliches, so schönes Thema. Und letztlich geht es ja bei dem Himmel auch darum, also die Ewigkeit, wo Menschen hinkommen. Wir sprechen ja oft auch geistlich gesehen von der Ernte. Es gibt die materielle Ernte, die wir brauchen für unseren Körper. Und es gibt aber auch eine übernatürliche Ernte, also eine Seelenernte, wie man so sagt. Und das ist ja unser Antrieb, dass wir sagen, wir wollen die Ernte einfahren, die es gibt an Seelen hier am Niederrhein. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt ein Gemeindenetzwerk sind und wo wir auch weiter vorwärts gehen wollen. Und ja, diese Ernte von Menschen, darum geht es auch jetzt in dieser Himmelspredigtreihe, unter anderem darum. Und heute darf ich den Auftakt machen. Und ich habe jetzt für den Auftakt überlegt, ich will mal den ganz großen Bogen spannen. Also wenn es um die Ewigkeit geht, um das Ableben hier und wie das dann weitergeht. Man kann sich in Details verlieren, gerade so Christen, die auch die Bibel lieben und lesen und studieren und wie geht das alles? Gibt es eine Entrückung? Gibt es das tausendjährige Reich? Wie passt das alles zusammen, die Juden und die Nationen? Alles interessante Themen, aber manchmal verliert man sich in Details und ich will heute den ganz großen Bogen spannen, nämlich das ganz große Ziel, wo alles drauf zuläuft. Das, was uns von der Bibel her gegeben ist, wo uns gesagt wird, also das ist das, was nach dem Sterben passiert und wo wir landen. Also ich nehme direkt mal den Endpunkt. Das Ziel und das Ziel, auf das wir als Gläubige zuleben, ist interessanterweise nicht der Himmel. Das ist vielleicht schon mal eine Überraschung, oder? Man sagt doch oft so, ja, wenn ich sterbe, will ich in den Himmel kommen. Es ist nicht falsch. Versteht mich richtig. Aber das, was uns in der Bibel gesagt wird, ist, dass das letzte Ziel die neue Erde ist. Das letzte Ziel ist die neue Erde, nicht der Himmel. Okay, es ist die neue Erde und es ist auch ein neuer Himmel. Neuer Himmel, neue Erde. Davon spricht die Bibel in der Offenbarung, 2. Petrusbrief und der Prophet Jesaja hat das schon geschaut und davon gesprochen. Und das finde ich hochspannend. Wir lesen in Offenbarung 22 die ersten 5 Verse. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Also nochmal, das ist ja der Johannes, der Jünger Johannes, der dann zum Apostel Johannes wurde. Der Jesus immer ganz nah war, der zu den 12 Jüngern gehörte, der am längsten gelebt hat von allen Jüngern, von den 12, von den Aposteln, am längsten gelebt, ist vielleicht über 90 geworden, war ja am Ende dann gefangen gesetzt, weil es Verfolgung gab auf der Insel Patmos, hat dort weiter Gott angebetet und ja, sich gefragt, so wann bin ich auch mal dran, ganz zum Herrn zu gehen, stelle ich mir so vor. Und er hat dann dort in seinen Gebetszeiten das Buch der Offenbarung empfangen vom Heiligen Geist und somit uns eine Schau vermittelt über das, was am Ende kommt. Es ist ein Buch mit 7 Siegeln, ja, wirklich die 7 Siegel, die sprichwörtlichen, die sind in diesem Buch und da versteht man nicht alles so leicht. Aber Anfang und Ende dieses Buches sind relativ leicht zu verstehen. Und dazwischen gibt es dann eben viele Details, aber die Hauptsache ist, dass die Hauptsache ist. Von daher diesen Bogen jetzt zu dem, was er gesehen hat. Ihr könnt die nächste Folie anwerfen, Offenbarung 22, was hat er geschaut und uns beschrieben. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Und in dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen. Und sie werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Nun fragt ihr euch vielleicht, wo ist überhaupt da die neue Erde? Nun, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich will eben diesen Endpunkt hier mal zu Beginn jetzt als Überschrift setzen und zunächst noch mal kurz die Frage stellen an uns alle, ist es eigentlich wichtig, sich Gedanken über das Leben nach dem Tod zu machen? Ein recht berühmter Mann hat mal gesagt, Religion ist das Opium fürs Volk. Das war ja der gute Marx, ne? Oder naja, gut in Klammern, der Marx. Religion ist Opium fürs Volk. Was hat er damit gemeint? Er hat damit gemeint, naja, die Kirchen und auch andere Religionen, die erzählen den Leuten immer ganz viel vom Leben nach dem Tod und damit können sie sich schön ruhig stellen, ja, Opium. Dann können sie immer schön träumen von dem, was später kommt und dann kann man die gut handeln. Dann kann man als Staat machen, was man will und die sind ja immer alle lieb und nett. So, das ist ein bisschen der Hintergrund. Daraus gab es aber eine Gegenreaktion, sodass man dann auch zum Teil in kirchlichen Kreisen da gelandet ist, dass man sagt, wichtig ist ja, dass wir predigen und lernen, was jetzt fürs Leben wichtig ist. Also wir sind doch hier mit beiden Beinen auf dem Boden und naja, die Ewigkeit kommt eh. Also es ist ganz wichtig, dass wir hier darüber sprechen, ja, wie wir untereinander Nächstenliebe steigern können, wie wir den Bedürftigen helfen und nicht so viel von der Ewigkeit. Also es ist wirklich eine tiefe Prägung, die ich auch noch mit abbekommen habe. Und wenn man dann sich so vorbereitet, merkt man, okay, ist es jetzt richtig, so auch mal eine ganze Predigtreihe über den Himmel zu halten? Ich glaube ja. Und ich glaube, wir haben sogar Nachholbedarf. Nicht, weil es nicht wichtig wäre, sich um das Leben hier und jetzt zu kümmern und den Bedürftigen zu dienen und die Nächstenliebe zu fördern und all diese Dinge, die sehr wichtig sind. Aber was passiert eigentlich, wenn wir keine Vorstellung haben von der Ewigkeit? Imagine there is no heaven. And no hell below. Kennt das noch jemand? John Lennon, einer der Beatles, der dann später eine Solokarriere gemacht hat. Ein Lied von ihm, ein Text von ihm. Stell dir vor, es gibt keinen Himmel und auch keine Hölle. Und davon war er überzeugt, das war eine Message von ihm. Und das ist eine Message, die immer noch ihre Früchte trägt, ihre furchtbaren Früchte. Es ist sehr verbreitet, also natürlich nicht bei allen Menschen, aber gerade in unserer materialistischen westlichen Kultur geht es doch ganz, ganz viel darum, wie ist dein Leben jetzt, mach das Beste draus, naja, und was später ist, wer weiß das schon. Diese rein innerweltliche Vorstellung ist aber arm und ist auch falsch. Warum? Ich weiß nicht, ob du auch zielorientiert bist. Ich behaupte mal, jeder von uns ist ein Stück weit zielorientiert. Manche sind es sehr, die sind sehr zielorientiert. Andere sind es weniger, aber ein Stück weit sind wir es alle und das ist auch gut und richtig so. Und wenn ich ein Ziel habe für mein Leben, dann hat das eine Bedeutung für die Gegenwart. Ist ganz klar, oder? Wenn ich wohin will, wenn ich, sagen wir mal, einen Master machen will in Chemie, wenn das mein Ziel ist, dann wird mein Leben sich im Hier und Jetzt schon so gestalten, dass ich das Ziel erreiche. So sind wir als Menschen geschaffen, dass wir Ziele haben und darauf zuleben. Wenn also die Christen, wenn die Kirche das wunderbare Ziel, das uns die Bibel nennt, nicht mehr vor Augen hat, verliert sie Wesentliches für die Gegenwart schon. Auch für das Leben im Hier und Jetzt. Dieser Ausdruck, Religion ist Opium fürs Volk, ich möchte mal behaupten, es ist fast das Gegenteil. Also ersetzen wir mal Religion mit Christenheit und denken wir mal an eine Frau wie Mutter Teresa oder auch andere, die maßgeblich die Gegenwart geprägt haben. Woher hatten sie so viel Kraft, sich aufzuopfern? Wieso haben sie nicht, wie viele andere Menschen, gesagt, naja, ich lebe nur einmal und jetzt muss ich das Größte und Beste daraus holen? Ja, ich muss vielleicht reich werden oder berühmt werden. Ich muss erstmal Geld scheffeln, aber dann muss ich ganz viel Vergnügen haben. Ich muss alles rauspressen aus diesem Leben. Nun, Menschen, die ein ewiges Ziel haben, und ich sage mal direkt ein christlich gutes Ziel, das, was uns in der Bibel gegeben ist, sind sogar besonders bereit, große Opfer in ihrem irdischen Leben zu bringen. Von daher ist es so gut und so wichtig, diese himmlische Perspektive zu haben. Sie setzt Kraft für die Gegenwart frei. Es ist nicht so, dass es dann zu einem Träumerleben kommt und man sich nicht mehr engagiert, sondern ich würde sagen, wenn ich keine Zukunftshoffnung habe, wenn ich denke, wie viele unserer Zeitgenossen, wenn ich sterbe, ist alles vorbei, ja dann, hat Paulus das nicht so ausgedrückt, lasst uns fressen und saufen, denn irgendwann sind wir tot und ist alles vorbei. Mal so ungefähr, 1. Korinther 15. Dann ist es doch gerade das Konzept, ich muss hier alles rausholen. Aber wenn ich so eine Perspektive habe und ich weiß, naja, hier bin ich 70, 80 Jahre oder vielleicht noch ein paar Bonusjahre obendrauf, aber danach werde ich eine Ewigkeit leben und zwar wo? Ja, wir haben Schriften, die uns von dieser Ewigkeit etwas mitteilen, wovon Christen, die überzeugt sind von der Kraft der Bibel, sagen, und das ist Wahrheit. Und diese Wahrheit, die gibt mir Kraft für die Gegenwart. Ich muss hier nicht alles auskosten. Ich muss hier nicht reich werden. Ich muss hier nicht berühmt werden. Nein, diesen Druck oder Zwang, das brauche ich nicht. Ich kann hier leben in der Liebe Gottes und ich kann hier andere Menschen lieben und ich kann hier mein Leben ausgießen, auch als ein Opfer für andere Menschen, weil das Beste kommt noch. Das Beste kommt ja noch. Und ich werde sogar dann noch vielleicht einen guten Spruch hören von Jesus. Du guter und treuer Knecht, komm rein in die Freude des Herrn und empfang den Lohn, der dir zusteht für dein Leben, was du auf Erden investiert hast. So rum ist es. Imagine there's a heaven and a hell below. Ich sag's mal andersrum. Stell dir mal vor, das ist Realität. Ja, ändert das nicht unser Leben? Gibt uns das nicht Kraft und Motivation? Auch für unser Leben hier, gerade für unser Leben hier? Dann sind wir in einer Zeit, wo wir so viele Katastrophen mitbekommen und hören. Auch da sage ich ja nicht, soll man die Hände in den Schoß legen und sagen, Hauptsache ich bin später im Himmel. Aber es ist doch wirklich ein Trost zu wissen, dass diese Welt, die zerfällt in Kriegen und Katastrophen, Klimakatastrophen, Erdbeben, was haben wir alles, Wirtschaftskrisen und so weiter. Ohne Ende ist es nicht doch gut zu wissen, dass das nicht das Letzte ist. Das Letzte ist der Himmel und das Allerletzte, positiv gemeint, ist die neue Erde. Ist die neue Erde. Also ich möchte es mal so ausdrücken, wenn du eine Reise planst, ich sag mal nach Hamburg, und dann tippst du in dein Navi, so ist das ja heute, wir haben ja Navis, dann tippst du in dein Navi Hamburg ein und vielleicht machst du einen Zwischenstopp in, was weiß ich, Osnabrück oder so, sagst du, da gehen wir was essen. Dann möchte ich mal vergleichen, so ähnlich ist das mit dem Himmel. Also der Himmel ist Osnabrück, aber das Endziel Hamburg ist die neue Erde. Mal um das ein bisschen anschaulich zu machen, und das können wir heute noch nicht in jeder Tiefe nehmen, aber ich möchte jetzt, wir werden wieder auf Kapitel 22 kommen. Wir haben auch diesen Text ausgesucht, weil hier von Früchten die Rede ist, von Erntedank. Aber jetzt möchte ich kurz zurückspringen, damit wir auch den Zusammenhang verstehen. Bitte die nächste Folie. Da ist ja nun von der neuen Erde die Rede. Also einige Verse aus Offenbarung 20 und aus 21, die jetzt ganz wichtig sind, damit wir auch den Zusammenhang haben. Der Apostel Johannes hat es gesehen und aufgeschrieben, nämlich, nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Nun, bevor die neue Erde kommt und der neue Himmel, davor ist der große weiße Thron. Was ist der große weiße Thron? Der große weiße Thron ist der Thron, auf dem Gott sitzt und auch das Lamm Gottes, und dort wird beurteilt. Diese Wahrheit müssen wir unbedingt mit einbauen, wenn wir über den Himmel sprechen, damit wir nicht die Illusion verstärken, die manche Menschen haben, naja, der Gott ist ja ein lieber Gott und am Ende kommen wir da alle hin. Nein, so ist es nicht. Kurze Erinnerung an unsere Predigten im August. Du bist ein Mensch und du hast Freiheit und du entscheidest dich. Und jeder Mensch, der sagt, das will ich und das will ich auf jeden Fall nicht, dem gestattet Gott das. Das ist unsere Menschenwürde, die aber darin enden kann, dass Menschen, die sagen, ich will Gott nicht, ich will Jesus nicht, ich will es nicht und ich will es nicht, Gott klopft wieder an und der Mensch sagt, will ich nicht. Will ich nicht, will ich nicht. Und wenn sich das so durchs Leben zieht, dann sagt Gott, natürlich akzeptiere ich das. Du hast einen freien Willen bekommen, es ist deine Entscheidung. Du musst nicht mit mir die Ewigkeit verbringen. Ja? Versteht ihr? Das wäre ja das Gegenteil von dem, wie Gott den Menschen gemacht hat. Wenn Menschen sagen, nein, ich will diesen Gott einfach nicht. Ich will selber immer mein eigener Herr sein. Gott sagt, das darfst du, das kannst du. Dann wirst du auch die Ewigkeit, weil du das so entschieden hast, ohne mich verbringen. Das ist eine brutale Wahrheit für alle, die die Liebe Gottes kennen, aber das muss gesagt werden. Und ich will da jetzt nicht tiefer rein, wer da nochmal tiefer rein will, hört euch nochmal die Predigten vom August an. Aber auf der neuen Erde werden die Menschen sein, die sagen, ich will mit Gott sein, weil auf der neuen Erde wird es extrem um Gott gehen. Gott wird der Mittelpunkt sein, also da kommst du an Gott gar nicht mehr vorbei. Und alle, die Gott lieben, die Jesus lieben, freuen sich ja total darauf. Das ist ja das Allerbeste, dass wir dann immer und untrennbar mit Gott in Verbindung sind. Nun, jetzt steht aber doch hier, dass jeder beurteilt wird, jeder, und zwar nach den Taten. Wie kann man denn dann davon reden, mit so einer Gewissheit und Leichtigkeit, wie ich das hier gerade tue, dass ich auf die neue Erde kommen werde am Ende? Neue Erde, neuer Himmel, wie kann ich das behaupten? Nun, ich möchte es kurz und knackig nochmal sagen, und wir werden es gleich als ganz tolle Manifestation und Illustration miteinander im Abendmahl feiern. Wenn ich nach meinen Taten beurteilt werde, und ich sag mal, ohne Jesus, habe ich keine Chance, dann werde ich nicht auf die herrliche neue Erde kommen und den neuen Himmel. Dann habe ich keine Chance, weil Gott ist heilig und ich bin ein Mensch und ich habe nicht immer heilig gelebt. Und ich habe Dinge getan, die passen mit Gott nicht zusammen. Das kann man nicht zusammenbringen, meine Sünde und Gottes Heiligkeit. Und wenn ich vor diesem weißen Thron stehe und nach meinen Taten beurteilt werde, dann gibt es eigentlich nur ein Urteil: schuldig. Fehler gemacht, gesündigt. Irgendwo doch nicht die Wahrheit gesagt. Irgendwo doch lieblos gewesen. Und jetzt könnte man ganz viel nennen. Und dann gibt es eigentlich diesen Schuldspruch und dann habe ich aber einen Anwalt. Das ist das Evangelium, wir werden das gleich richtig feiern. Ich habe einen Anwalt. Ja, wenn du vor Gericht stehst, hab einen guten Anwalt, ne? Ich habe den besten Anwalt und du auch, wenn du an Jesus glaubst. Dieser Anwalt verteidigt mich. Und dieser Anwalt, Jesus, plädiert auf Freispruch. Ja, aber wie? Ich habe doch böse Taten getan. Er plädiert auf Freispruch. Der Richter sagt, wieso Freispruch? Dieser Mann ist schuldig. Aber der Anwalt ist auch der, der den Preis schon bezahlt hat. Der Erlöser. Er hat das Lösegeld für mich bezahlt. Und deswegen ist meine Schuld schon bezahlt. Und deswegen wird der Richter sagen, Freispruch. Und deswegen werde ich, oder stehe ich schon, im Buch des Lebens. Im Buch des Lebens steht mein Name und steht dein Name, wenn du das glaubst, dass du schuldig bist, aber Jesus deine Schuld bezahlt hat. Das ist das alles Entscheidende. Das ist das Evangelium. Das ist der Kern. Sei da sicher an diesem Punkt. Denn dann darfst du dich freuen auf die neue Erde und den neuen Himmel. Gut, die nächste Folie. Jetzt gehen wir mal ein Stück weit rein in unseren Ausgangstext. Es ist ja wie ein Panoramabild, also das muss man auf sich wirken lassen. Das ist überhaupt so ein Geheimnis, wie man mit der Offenbarung meiner Meinung nach umgehen sollte. Ja, wörtlich nehmen, so gut es geht, ernsthaft lesen, auf sich wirken lassen, aber die Offenbarung ist jetzt nicht irgendwie ein Handbuch der 100 praktischen Schritte abstrakter Form, sondern Gott in seiner Herrlichkeit hat es gefallen, uns die Offenbarung zu geben als ein Riesenbilderbuch. Das ist ein Riesenbilderbuch. Von vorne bis hinten sind das Bilder. Wenn ich Bilder sage, sage ich natürlich nicht Märchenbuch und auch schönes Bild kann ich mal ausmalen. Es sind Bilder, die eine Realität vermitteln, aber die Realität wird uns hier hauptsächlich in Bildern vermittelt. Das ist ziemlich wichtig. Damit man nicht hakelig, komisch irgendwo festhängt in der Offenbarung, ich sage jetzt mal goldene Straßen, die werden erwähnt. Goldene Straßen stehen in der Offenbarung. Also ich sag mal, wenn ich mir so mein Auto vorstelle und ich fahre damit, finde ich goldene Straßen sehr unpraktisch. Also es kommt mir irgendwie vor, als wenn, da schleudert man doch noch schneller als jetzt auf unserem Asphalt, oder? Ist nur eine kleine Randbemerkung. Wenn du sagst, ist mir extrem wichtig, ich nehme das wörtlich, sei glücklich damit, darfst du, ja? Nur für mich ist das ein Bild. Gold steht für Herrlichkeit und so. Und so gibt es in der Offenbarung viele Bilder. Es ist eine wichtige Realität, aber vieles sind Bilder, die wir mit unserem Herzen aufnehmen, die wir anschauen. Ein herrliches Panoramabild. Wir lassen das ganze Bild auf uns wirken und nehmen die großen Wahrheiten in uns auf. Es gibt eine neue Erde. Und auf dieser neuen Erde, da fließt ein Strom und der glänzt wie Kristall. Und der kommt vom Thron Gottes. Der Thron Gottes ist in der Mitte auf der neuen Erde. Und da sitzt auch Jesus, das Lamm. Und da fließt das Wasser des Lebens. Schon im ersten Buch Mose haben wir Parallelen dazu. Aber hier wird das Ganze gesteigert. Weil im Garten Eden, was ein bisschen eine Art Vorbild ist von dem, was die neue Erde sein wird, da fließt einfach das Wasser. Hier ist es kristallklar. Und dann ist da der Baum des Lebens, der Früchte trägt. Und sehr geheimnisvoll, an beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. Also es gibt manche Bilder in der Offenbarung, die sprengen unseren Verstand. Da kriegen wir so gar nicht so ganz hin, aber dann trotzdem sollten wir es auf uns wirken lassen. Wie herrlich das ist, was da beschrieben wird. Im ersten Buch Mose haben wir einen Baum des Lebens, hier irgendwie mehrere. Wir haben mehr Frucht, wir haben mehr Leben. Ich meine, es ist ja eine Kunst, wenn der allmächtige Gott, der natürlich weit über Raum und Zeit ist, versucht, uns Menschen, selbst uns erlösten Menschen mit den Kapazitäten unseres Gehirns, die Realität von dem neuen Himmel und der neuen Erde klarzumachen, das stößt total an Grenzen. Diese Grenzen sind nicht bei Gott, die sind bei uns. Er versucht uns etwas zu vermitteln, was gar nicht so richtig in unseren kleinen Kopf passt. Aber so gut es geht, gibt er uns Bilder, dass wir staunen, dass wir sagen, wow, dass wir auch eine Sehnsucht bekommen, dass wir sagen, ja, da möchte ich hin. Da möchte ich hin. Es gibt dort Heilung. Nun, das ist ein bisschen merkwürdig. Die nächste Folie. Oder ist es hier mit der Heilung? Ach doch, die Folie davor, sorry. Da haben wir das mit der Heilung. Nun, auch da will ich nicht tiefer rein. Da kann man ganz lange drüber diskutieren. Denn auf dem neuen Erde und werden alle Erlösten sein, die vollendet sind. Wieso gibt es noch Heilung da? Ich kann das nicht ganz erklären, aber ich glaube, dass es hier nicht eine Vermischung gibt, dass auf der neuen Erde plötzlich nochmal wieder andere Nationen auftauchen oder Menschen, die jetzt in dem Sinne nochmal Heilung brauchen. Deswegen habe ich Offenbarung 20 hinzugenommen, den weißen Thron. Die Aufteilung der Menschheit hat schon stattgefunden. Auf der neuen Erde werden alle Erlösten sein. Ich glaube, dass die Heilung bedeutet, dass wir ja natürlich noch Erinnerungen haben. Wenn wir als Gläubige auf der neuen Erde sind, wir werden noch Erinnerungen haben. Ich glaube auch, wir werden uns erkennen. Und wir werden auch noch irgendwie Erinnerungen haben an die schweren Zeiten auf der alten Erde hier. Aber wir werden spüren, wie das alles geheilt ist, vielleicht noch geheilt wird. Es ist geheimnisvoll, aber wir werden komplett geheilt. Wir kommen zur Ruhe. Es ist alles gut. Das beschreibt für mich diese Heilung hier. Jetzt dann doch mal noch die nächste Folie. Es wird keinen Fluch mehr geben. Nun, vielleicht finden wir das ein bisschen merkwürdig, aber wisst ihr, was das ganz praktisch bedeutet? Auf der neuen Erde, auf der Arbeit, ja, ich meine das ernst, ich glaube, wir werden arbeiten auf der neuen Erde, aber auf der Arbeit ist kein Fluch mehr. Arbeit ist ja eine Idee Gottes. Das ist ja an sich was Schönes. Nur, warum stöhnen wir manchmal über unsere Arbeit? Naja, wegen den Dornen und Disteln. Der Fluch, der auf der Arbeit liegt, waren Dornen und Disteln. Und das kann man ja übertragen. Computer, die abstürzen, nervige Chefs, Angestellte, die sich andauernd krank schreiben lassen und so weiter und so weiter. Also die Arbeit hier auf Erden ist manchmal mühsam, wegen all diesen Störungen, die von der Sünde kommen. Da liegt ein Fluch auf der Arbeit und deswegen ist das manchmal so anstrengend. Arbeit an sich ist was Schönes und wir werden keinen Fluch mehr erleben, auch auf der Arbeit, die es dann auf der neuen Erde noch gibt. Und deswegen wird Arbeit nur schön sein. Also für alle, die sagen, ich habe mich so gefreut, auf Wolke 13 zu schweben und immer nur Harfe zu spielen, nein, so wird es nicht sein. Diese Vorstellung stammt wenig aus der Bibel, die stammt eher aus Volksliedern und so. Also, der Fluch wird nicht mehr sein. Warum wird er übrigens nicht mehr sein? Wieso gibt es einen Fluch von Gott? Ja, wegen Ungehorsam. Ja, Gott hat ja Dinge schwer gemacht, wegen unserem Ungehorsam. Aber da gibt es ja keinen mehr. Da sind ja alle Menschen, die sagen, Gott, ich liebe dich. Und ich tue, was du sagst. Das wird ja eben auch genau das sein. Wie herrlich wird das sein? Deswegen wird es so viel Liebe untereinander geben. Es wird aber eben auch konstruktiv sein. Es wird auch, wir sind im Auferstehungsleib dann, kurzer Exkurs, wenn wir sterben, kommen wir in den Himmel. Und das bedeutet, wir werden von diesem Körper getrennt. Das ist dann der Himmel. Aber dann als nächster Schritt werden wir wieder unseren Auferstehungsleib bekommen, werden auf der neuen Erde leben. Also das wird nicht so sphärisch sein, wie man vielleicht manchmal denkt. Lies mal die Offenbarung, hör die nächsten Predigten. Was da so alles los ist, es wird herrlich sein. Es wird ein Stück sein wie das Paradies, wie Garten Eden, aber total gesteigert, total glückseliger, noch schöner und eben überhaupt nicht mehr von der Sünde infiltriert. Wir werden einen besseren Garten haben, ja, einen Fluss, einen Garten, Bäume, Früchte und das Ganze ist ja eine Stadt. Und darüber will ich heute nicht viel sagen, aber diese Stadt, das neue Jerusalem oder das himmlische Jerusalem, okay, diese Stadt kommt aus dem Himmel und ist eine Braut. Und mehr sage ich jetzt nicht. Da könnt ihr jetzt mal gespannt auf die nächsten Predigten sein, wie das alles zusammenhängt. Aber am Ende haben wir Gott in der Mitte. Und letzte Gedanken jetzt. Wir werden Gott natürlich dienen und ihn anbeten. Wir werden sein Angesicht sehen. Der aaronitische Segen, der Herr segne uns und behüte uns, er lasse sein Angesicht leuchten über uns, wird sich dann komplett erfüllen. Wir werden sein Angesicht sehen. Wie herrlich wird das? Bist du auch gespannt, wie Gott aussieht? Bist du gespannt, das Angesicht Jesu zu sehen? Also ich weiß nicht, nenn mich Mystiker oder was, also ich freue mich drauf. Weil jetzt ist es so, wir lieben Jesus, ohne ihn zu sehen. Der Petrus hat das in seinem Brief so ausgedrückt, eine Bibelstelle, die ich total liebe. Ich liebe Jesus, ja, ich liebe ihn, ich mache stille Zeit, ich rede mit ihm, ich höre auf ihn. Aber da ist natürlich immer noch so ein Filter drauf, so komplett geht das noch nicht. Aber dann geht es. Wir werden so unmittelbar sein mit dem Vater, dem Sohn und dem Geist. Wir werden so eine unmittelbare, völlig ungetrübte Beziehung mit ihm haben. Da ist kein Kampf mehr gegen die Sünde. Da ist keine Anfechtung mehr vom Bösen. Das Schwere ist alles weg. Wir werden mit ihm springen und tanzen und laufen. So stelle ich mir das vor. Wir werden ihn sehen, wir werden ihn anbeten. Es wird einfach Glückseligkeit pur sein. Ich glaube, es gibt kein höheres Glück, auch auf dieser Erde, was das je ansatzweise nur erreicht, was wir dann erleben werden, weil wir sein Angesicht sehen. Und sein Name steht auf unserer Stirn. Abschließender Gedanke zu unserem Text von heute. Ich glaube nicht so sehr, dass wir da irgendwie tätowiert sind, dann steht hier Jesus. Die Stirn ist meiner Ansicht nach ein Bild. Und wofür? Für unsere Gedankenwelt. Unsere Gedankenwelt wird so gereinigt sein, dass wir einfach an Gott denken, dass wir ihn lieben, dass wir an Jesus denken. Wir werden einfach, das können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen, aber das wird so sein, wir werden so durchgereinigt sein, durchgeheiligt sein, dass wir einfach nichts Böses mehr denken. Wir denken und lieben Gott und Jesus. Und so verstehe ich diese Bibelstelle. Soweit für heute. Vielleicht habt ihr ein bisschen Appetit bekommen, auch mal selber nachzulesen in der Schrift. Ich muss an der Stelle aus Zeitgründen jetzt aufhören. Ich könnte noch den ganzen Tag schwärmen, aber das geht ja nicht. Aber es wird ja weitere Predigten geben. Nun wollen wir diesen wunderbaren Jesus feiern und ihn ehren und ihn anbeten. Diesen Anwalt, der unsere Sünden auf sich genommen hat, sodass wir so viel wie geht auch heute schon Beziehung mit diesem wunderbaren Gott haben können. Er ist hier und er liebt dich. Er möchte dein Herz berühren. Und wenn du ihm gleich dankst und das Abendmahl zu dir nimmst und ihn damit ehrst, dann nimmt er das wahr. Es ist ja auch ein Gedächtnismahl, hat Paulus so ausgedrückt. Aber nicht in dem Sinne, wir erinnern uns mal an das, was früher war. Das tun wir auch. Aber wir treten auch ein in die Gegenwart Gottes, wenn wir das Abendmahl feiern. Und das hat Jesus auch gesagt, danach hat er sich gesehnt. Als er es einsetzte, hat er sich danach gesehnt, dass wir eine Begegnung mit ihm haben. Möchtest du eine Begegnung haben mit Jesus? Dann lädt er dich jetzt ein, jetzt gleich zu diesem Tisch zu kommen und seine übergroße Hingabe zu empfangen. Er hat sich hingegeben für uns. Er hat das Opfer gebracht für uns. Er hat seinen Leib hingegeben. Die Bibel und gerade die Offenbarung spricht hier vom Bräutigam, der durch diese Hingabe das Herz der Braut erobert hat. Wir sind die Braut. Das ist ein wunderbarer Ausdruck von der Liebe Gottes. Und ich möchte dieses Abendmahl auch so heute eben einleiten, dass es die Liebe Christi ist, die uns einlädt und sein allergrößtes Verlangen ist, dass du kommst, dass du, wenn da noch Sünde ist in deinem Leben, dass du ihn um Vergebung bittest. Sein Blut ist das Lösegeld, was diese Schuld abträgt und du kannst ihm begegnen. Ich möchte aus Markus 14 lesen. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot und sprach den Segen. Er brach es und gab es ihnen und sprach, nehmt es und esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben. Und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des neuen Bundes, das ich für euch vergossen habe. Sein Leben, sein Blut floss, er hat sein komplettes Leben gegeben für dich und für mich, weil seine Sehnsucht so groß ist, in Kontakt zu sein mit dir und mir, Gemeinschaft zu haben. Und dann hat er hier gesagt nach dem Markus-Text, ich werde nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Ein geheimnisvoller Vers, aber auf jeden Fall bin ich mir sicher, auf der neuen Erde werden wir auch mit Jesus essen und trinken und in alle Ewigkeit das feiern. Und er wird mit uns Wein trinken, so verstehe ich das hier. Heute wollen wir kommen mit weichem Herzen, mit offenem Herzen. Gibt es etwas, wo du weißt, du hast ein schlechtes Gewissen? Dann bitte Jesus um Vergebung und sein Blut nimmt die Schuld von deinem Herzen weg. Und dann komm und nimm Wein und Brot. Ich danke dir, Jesus, für deine übergroße Hingabe. Und ich danke dir auch, Vater, für deine Hingabe, dass du deinen Sohn in diese kalte und zerbrochene Welt, in die Brutalität gegeben hast. Das hat dich geschmerzt über alle Maßen. Aber die Sehnsucht, uns zu erobern, uns zu befreien, war einfach größer. Und daran sehen wir deine wunderbare Liebe. So segnen wir Brot und Wein in dem Namen von Jesus. Amen. Dann bitte ich jetzt zunächst die Gottesdienstaktiven, Lobpreisteam, vielleicht auch Techniker, dass ihr jetzt als Erste hier kommt, das Abendmahl bekommt, damit ihr dann uns weiter dienen könnt.